Ja, liebe Gemeinde, wir haben jetzt heute Morgen schon mehrfach von der Herrlichkeit Christi gehört und auch davon gesprochen. Und diese Herrlichkeit Christi, um die es am Erscheinungsfest geht, sie ist vielleicht nirgendwo kompakter und schöner beschrieben als in den ersten Versen des Johannesevangeliums. Und wir haben diese ersten Verse, Auszüge daraus, ja auch bereits gemeinsam im Psalmgebet miteinander gesprochen. Aber es gibt keine Herrlichkeit ohne einen Herrn. Und um diesen Herrn und auch um das, was ihn als solchen Herrn auszeichnet, darum soll es heute gehen in der Predigt und natürlich auch in dem Predigttext, den wir für heute haben. Er ist ebenfalls dem Anfang des Johannesevangeliums entnommen, Johannes 1, die Verse 15 bis 18. Johannes gibt Zeugnis von ihm und ruft: Dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Liebe Gemeinde, dieser Predigttext wirkt vielleicht beim ersten Hören etwas abstrakt. Das ist er durchaus auch. Ich möchte drei Gedanken herausgreifen. Zum einen, in Jesus sehen wir Gott selbst. Zum zweiten, Jesus Christus ist Gnade und Wahrheit. Und das dritte dann zum Schluss, das Zeugnis von Gottes Herrlichkeit. Beginnen wir mit dem ersten Gedanken. Wir finden ihn am Ende unseres Predigttextes. In Jesus sehen wir Gott selbst. Niemand hat Gott je gesehen. So sagt uns hier Johannes. Und es klingt ja wie eine Binsenweisheit. Natürlich hat niemand je Gott gesehen. Aber das ist ja vielleicht auch genau die Tragödie, dass wir Menschen normalerweise gar nicht wissen können, wer Gott ist, wie er ist, wie er zu uns steht, was dieser Gott von uns will. Und damit können sich manche Menschen auch gar nicht richtig abfinden. Und so suchen viele von unseren Zeitgenossen ihr Schicksal irgendwo anders. Sie versuchen es zu beeinflussen. Und wir können das ja auch im Fernsehen beispielsweise sehen, wenn ein Fußballstar beispielsweise sein Maskottchen mit auf den Platz bringt und hinter dem Tor ablegt oder ein Leistungssportler, bevor der 100-Meter-Lauf losgeht, sein Amulett noch einmal küsst. Und gehen wir über unsere Weihnachtsmärkte, dann können wir auch sehen, dass es da einen Verkauf gibt von wundertätigen Steinen, mit denen angeblich die Quellen von kosmischer Energie angezapft werden können. Horoskope sind so selbstverständlich wie Essen und wie Trinken. Und unsere Alltagswelt hat durchaus viele Bezüge zu fernöstlicher Mystik und auch zu Naturreligionen, wie man sie eigentlich nur im hintersten Winkel von Afrika vermuten würde. Viele pseudo-religiöse Praktiken und Ansichten, die finden wir ganz selbstverständlich, auch in unserer Gesellschaft, in unserem Alltag. Wir sind sozusagen auch zu einem Heidenland geworden. Aber da sind eben auch noch sehr viele Menschen, die an einen Gott glauben. Aber was ist das für ein Gott? Sind es nicht manchmal selbst gebastelte Gottesbilder, eigene Gottesvorstellungen, die da nicht mehr so sehr viel mit dem Gott, der uns in der Bibel beschrieben wird, zu tun haben? Und würde man Menschen vielleicht auch hier in der Gemeinde einmal fragen, welche Rolle dieser Jesus aus Bethlehem in ihrem Glaubensbild eigentlich spielt, dann würden wir ganz bestimmt sehr unterschiedliche Antworten bekommen. Dieser Jesus, er war ganz bestimmt ein guter Mann. Er war ein Vorbild. Er hat sich für die Armen eingesetzt. Er war ein Kämpfer für soziale Gerechtigkeit und natürlich auch für Frieden in der Welt. Das ja, ganz klar, das war er. Aber Jesus Christus als unser Heiland, als unser Herr, als unser ganz persönlicher Gott. Und genau darum, liebe Gemeinde, geht es ja in unserem Glauben an unseren Herrn, dass es Jesus ist, der Herr selber, der uns diesen scheinbar so unbekannten Gott verkündigt hat, als er selber auf dieser Welt war. In Jesus ist uns unser Gott am Ende selbst begegnet. Der Predigttext sagt, der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Und genau deshalb musste es Weihnachten werden, damit wir ihn sehen können. Und mit diesem Weihnachten, mit der Tatsache, dass dieser große Gott in seinem Sohn Jesus in diese Welt gekommen ist, sind mit einem Schlag auch die Gottesbilder entwertet, die sich Menschen selber machen. Solange niemand weiß, wer Gott wirklich ist, da ist es doch selbstverständlich, dass wir Menschen uns eigene Gottesbilder machen. Aber das ist vorbei. Wer Gott kennenlernen will, so sagt uns der Predigttext, der muss Jesus, den Herrn, kennenlernen. Das ist die Grundmelodie, liebe Gemeinde, in diesem ganzen Johannesevangelium. Wer erkennen will, wer Gott ist, der blicke auf Jesus Christus. Soweit der erste Gedanke. Zweiter Gedanke. Jesus Christus ist Gnade und Wahrheit. Jetzt wird es in der Tat etwas theoretisch, aber wir kommen nicht drum rum. Die Begriffe Gnade und Wahrheit, sie sind abstrakt, sie sind irgendwo auch theoretisch zu beleuchten. Ich hoffe, wir kommen trotzdem damit durch. Der Predigttext sagt, denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Mit dem Erscheinen von Jesus in dieser Welt, mit seinem Wirken auf dieser Erde, gilt jetzt nicht mehr allein das Gesetz des Mose, sondern Heil ist allein in Jesus Christus, der die Gnade und die Wahrheit mitgebracht hat. Bleiben wir mal eine Weile noch bei diesem Begriff der Wahrheit. Mit Jesus kommt die Wahrheit in die Welt. Jesus selbst ist die Wahrheit. Aber Wahrheit, liebe Gemeinde, im Sinne einer ja absoluten, einer unverrückbaren, einer nicht diskutierbaren Wahrheit, gibt es sowas überhaupt? Nehmen wir die Wahrheit vor Gericht. Sie hängt doch nicht selten davon ab, wer am Schluss den besten Anwalt vorzuweisen hat. Oder die Wahrheit in den Naturwissenschaften. Gehört sie nicht am Ende dem Modell, das die meisten Anhänger hat? Wer glaubt denn heute noch an die Wahrheit, die hier Johannes in seinem Evangelium gleich mehrfach bezeugt, dass nämlich Jesus Christus, das Wort Gottes, selbst diese Erde erschaffen hat, aus dem Nichts, allein durch sein allmächtiges Wort? Die Wahrheit, liebe Gemeinde, und ich denke, das ist die Denkweise, die in unserer Zeit unsere Gesellschaft einfach prägt, sie kann einfach nicht von vornherein wirklich feststehen, vorgegeben sein, womöglich in einer heiligen Schrift definiert werden. Unser Bild von Wahrheit in unserer Gesellschaft, auch in der Politik, sie besteht ja darin, dass der Einzelne bereit ist, an verschiedenen Stellen auch seine eigenen Überzeugungen ein Stück weit zu hinterfragen, im Sinne eines Konsenses, dass Menschen zusammenkommen mit ihren unterschiedlichsten Meinungen, mit ihren unterschiedlichsten Überzeugungen, auch mit ihren unterschiedlichsten Wahrheitsvorstellungen und am Ende in einem Diskurs ein Konsens entsteht, ein gemeinsames Bild, das dann zumindest für eine gewisse Zeit die Wahrheit ist, von der wir uns leiten lassen. Eine verbindliche Vorgabe, jemand, der sagt, ich bin selber die Wahrheit, so wie Jesus das tut, das passt nicht so richtig in diese Denkweise. Aber liebe Gemeinde, hat nicht diese Denkweise nicht auch ein Stück weit schon Einzug erhalten in unsere theologische Welt, auch in unsere Gemeinden und Gemeinschaften, dass wir Dinge meinen, diskutieren zu müssen, um zu einem gemeinsamen Verständnis zu kommen, auch wenn vielleicht am Ende die Wahrheit der Bibel, das biblische Wort, ein Stück weit auf die Seite rücken muss, um diesem gemeinschaftlichen Verständnis Raum zu verschaffen. Und so erleben wir es heute nicht selten, dass wir ein Christentum beobachten, das zum Teil sogar ohne Christus auskommt. Dass wir von Vergebung reden, ohne dass die Buße noch vorkommt. Dass es Erlösung gibt, ohne dass ein Mensch wiedergeboren wird. Dass wir an einen Himmel glauben, aber nicht mehr an eine Hölle. Dass die Liebe alles überstrahlt, vielleicht sogar auf Kosten der Wahrheit. Man glaubt, wie es am besten passt, auch wenn der Glaube an die biblische Wahrheit dabei ein Stück weit an die Seite gerückt wird. Liebe Gemeinde, der Umgang mit der Wahrheit, das ist so ein brandaktuelles Thema. Erinnern Sie sich noch, Ende letzten Jahres, Mitte Dezember müsste das gewesen sein, da hat man wieder ein Wort des Jahres gekürt. Postfaktisch war das im Jahr 2016. Also post nach, faktisch nach den Fakten. Und ich habe das nochmal nachgelesen, was da die Deutsche Gesellschaft für Sprache aufgeschrieben hat. Das Wort postfaktisch beschreibt einen Zustand, in dem subjektives Empfinden wichtiger ist als sachliche Argumente. Ja, indem es vielen Menschen egal ist, ob man nun mit korrekten Inhalten hantiert oder nicht. Es sind falsche Behauptungen, oft eingeleitet mit dem Satz, man wird ja wohl noch sagen dürfen. Emotionen statt Wahrheit. Nicht der Anspruch auf Wahrheit, sondern das Aussprechen der gefühlten Wahrheit führt im postfaktischen Zeitalter zum Erfolg. Soweit die Begründung. Fühlen statt Fakten sozusagen. Und ich kann es nur noch einmal wiederholen. Schauen wir hier auch durchaus kritisch auf unsere Gemeinschaften, auf unsere Kreise und auf unsere Gemeinden. Beschäftigen wir uns wirklich mit dem Wort Gottes oder geht es in unseren Zusammenkünften eher um unsere Bedürfnisse, um unsere Meinungen und um unsere Gefühle? Wissen Sie, was ich schön fand, liebe Gemeinde? Ich habe mich vor ein, zwei Tagen schlau gemacht über die Gemeinde hier. Ich komme ja nicht so oft hierher. Und ich habe dann im Internet Ihre Gemeindevision gefunden, die hier vor einiger Zeit in einem Gottesdienst einmal vorgestellt worden ist. Und es ist so eine Pyramide, da steht Vision mittendrin. Und ganz oben steht drüber Tiefgang. Wer sagt das heute noch? Tiefgang. Tiefgang auch im Schürfen nach dem Wort Gottes, nach der Wahrheit im Wort Gottes. Wir sind an so vielen Stellen so oberflächlich geworden. Deshalb bleibt die Wahrheit ja auch so oft auf der Strecke. Tiefgang im Schürfen im Wort Gottes, das ist eine wunderbare Geschichte. Und so sagt es auch Johannes. Es gibt sie, diese Wahrheit. Sie existierte in der Person von Jesus bereits vor Erschaffung dieser Welt. Jesus steht für die Wahrheit, auch für die Wahrheit und Gültigkeit seines Wortes heute. Es kann, liebe Gemeinde, kein Mensch Christ sein und mit einem anderen Erlösungsangebot liebäugeln. Jesus ist und bleibt der einzige Vermittler zwischen Gott und Mensch. Das ist die Wahrheit. Und er macht dies, liebe Gemeinde, das ist der zweite Begriff. Er macht dies durch seine Gnade. Allein durch Jesus Christus, allein durch seine Gnade. Das ist ja auch das große Thema, das uns jetzt im Lutherjahr an allen Ecken und Enden begegnet. Und das ist gut so. Der zweite Begriff neben der Wahrheit, den Johannes hier ins Zentrum seines Textes stellt, ist die Gnade. Würden wir Menschen nach dem alten Gesetz des Mose geurteilt, dann gäbe es für uns keine Hoffnung. Aber genau das ist ja genau dieses Geschenk der Gnade, dass wir ohne irgendein eigenes Verdienst dieses Anrecht haben, zu Gottes Kindern werden zu dürfen. Und zwar gibt uns Gott seine Gnade, so sagt uns der Text hier, in seiner ganzen Fülle. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denken wir doch an die übervollen Regale, die wir vor Weihnachten in den Supermärkten gesehen haben, an unsere überreichlich gedeckten Tische zu Weihnachten. Gott gibt sie reichlich. Die Fülle in Liebe, in Freundlichkeit, in Fürsorge, in Nähe, im Gehaltensein, in der Vergebung unserer Sünden, in neuem und in ewigem Leben. In dieser Welt, liebe Gemeinde, da gibt es so viel Angst, auch in den Religionen. Viele rechnen mit einem Gott, der ihnen am Ende ihrer Tage ihre Fehler hart aufrechnet. Und wenn man alle diese Pannen ausgleichen will, dann muss man eben Gott gnädig stimmen. Und deshalb gibt es in so vielen Religionen noch bis heute Opfergaben, Opferrituale, Opfertiere und so weiter. Ersatzleistungen, mit denen wir versuchen, unseren Gott zu besänftigen. Aber das Grundproblem bei diesen Konzepten ist, dass man aus diesem Kreis der Angst nie herauskommt. Ich möchte mich in meinem Leben bemühen, Gott zu gefallen, das ist das Credo. Schließlich will ich in den Himmel kommen. Ein vornehmer Vorsatz. Aber es ist nirgendwo verheißen, dass man alleine mit Bemühen am Ende in den Himmel kommt. Es ist allein seine Gnade. Es ist das Gesetz des Mose, so wie es der Predigttext hier sagt. Es ist das Gesetz des Mose, dass der Mensch ständig zu eigenem Handeln, zu eigenem Gutsein gezwungen ist. Und es ist auch das Gesetz des Mose, dass die Initiative immer vom Menschen ausgehen muss, dass er Gott besänftigen muss, dass er seine Opfer darbringen muss. Und das ist auch das Gesetz fast aller Religionen. Aber es ist eben nicht das Gesetz von Jesus. Nicht wir müssen versuchen, in den Himmel aufzusteigen, sondern Gott selber hat sich zu uns herabgelassen. Das ist Gnade und das macht unseren Glauben so einzigartig. Wenn wir das begriffen haben, liebe Gemeinde, was diese Gnade, was diese Wahrheit und diese Herrlichkeit Gottes für unser Leben bedeuten, dann können wir am Ende nicht anders, als auch selber Zeugnis zu geben von diesem Gott. Und so ist das Erscheinungsfest nicht von ungefähr auch der Tag der Weltmission. Dafür ist nachher auch das Opfer bestimmt. Deshalb der letzte Punkt in dieser Predigt, das Zeugnis von Gottes Herrlichkeit. Liebe Gemeinde, stellen wir uns das mal ganz bildlich vor, was damals los war. Dort unten in dieser Jordansenke, da ist ja buchstäblich der Bär gesteppt. Da stand dieser Johannes, der Täufer, dieser Sonderling in seinen eigenartigen Klamotten. Er stand dort und hat gepredigt. Ohne eine Kirche, ohne ein Gemeindehaus. Das findet man ja auch in ihrem Gemeindeleitbild. Komm und geh, offene Türen, sozusagen die Wände einreißen in unseren Gemeinden, die uns zwar hier drin hält, aber die anderen eben auch draußen. Dort beim Johannes, der stand einfach in der Wüste und hat gepredigt. Aus irgendwelchen Gründen war dieser Johannes der Täufer damals in, die Leute sind hingegangen, er hat sie angezogen, rausgezogen aus Jerusalem, rein in die Wüste. Der Johannes hatte keine große Einladungsaktion organisiert, keine Flyer ausgeteilt. Er war einfach da und hat gepredigt. Er war kein Popstar. Er war kein bekannter Politiker. Er war einfach nur ein Wüstenprediger. Und er hat nicht unterschieden zwischen denen, die dem einfachen Volk zugehörten, und den Schriftgelehrten, die natürlich auch vor Ort waren, um genau zu gucken, was dieser Mann da eigentlich sagt. Und seine Predigt, sie war wohl einfach, aber sie war auch deutlich. Kehrt um, war eine seiner Botschaften. Oder ich taufe mit Wasser, er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen, war eine andere Botschaft. Liebe Gemeinde, was zerbrechen wir uns nicht immer wieder die Köpfe darüber, mit welchen Methoden und Aktionen wir an die Menschen herankommen, um sie hereinzuholen in unsere Kirchenhäuser, mit all ihren Fragen und Bedürfnissen sie abzuholen, sie anzusprechen und so weiter. Es ist ja auch gut so, dass wir uns Mühe geben. Viele Leute bewegen sich einfach nicht von sich selber, vor allem wenn man sieht, wie viele Angebote es heutzutage in dieser Welt gibt. Und trotzdem bleibt dieser Johannes der Täufer faszinierend. Er ist gänzlich abgeschnitten von jedem Medium. Er steht in der Wüste, das, wie immer sich das auch bekannt gemacht hat, und predigt. Was ist das Geheimnis gewesen dieser Person? Was war das Geheimnis seines Zeugnisses? Was hat ihn so ansprechend gemacht? Warum haben die Leute ihm zugehört? Ich denke, ein Punkt war, dass er persönlich wirklich diesen Herrn kennengelernt hat, gespürt hat, erfahren hat, von diesem seinem Gott ergriffen war. Er hatte die Aufgabe bekommen, den anzukündigen, der nach ihm kommen wird, den Heiland selber. Und das hat ihn so fasziniert, so begeistert, so getrieben, dass seine Predigt ebenso ehrlich und ansprechend war und auch so gewirkt hat. Schauen wir uns die wenigen Worte, die wir hier haben im Predigttext aus dem Munde Johannes des Täufers, einmal genauer an. So einfach sind die nämlich auch nicht. Johannes, er bezeugt hier den, so heißt es, der nach mir kommen wird. Johannes spricht also von einem, der nach ihm kommen wird. Also von einem Kommenden. Und die jüdischen Ohren damals, die wussten genau, was gemeint ist. Der Kommende, das ist der Messias. Und damit sagt Johannes nichts anderes. Jesus, der kommen wird nach mir, ist der Messias. Das ist seine Botschaft. Dieser Messias, so Johannes weiter, kommt aber nicht nur nach mir, er ist auch vor mir gewesen. Was er damit sagt ist, er, Johannes, ist der Jünger. Jesus ist der Meister, der vor ihm ist. Da geht es also um eine Rangfolge. Jesus ist vor dem Täufer. Er steht über ihm. Deshalb hat er ja auch immer betont, dass die Menschen nicht zu ihm kommen, sich von ihm taufen lassen, sondern dass sie warten auf den, der nach ihm kommt, auf den Messias selbst und sich dort taufen lassen. Dann sagt Johannes weiter, er war eher als ich. Also wir hatten gerade eine Rangfolge, er war vor mir, über mir. Und dann sagt er noch, er war eher als ich. Das ist jetzt eine zeitliche Angabe. Und Johannes sagt, dieser Messias war schon vor mir da. Liebe Gemeinde, er war schon sehr viel früher als Johannes da, nämlich von Anbeginn dieser Welt. Und wir haben es vorher selber gesprochen. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Jesus, das Lamm, der Herr, der Messias, er ist dieses Wort, er ist Gott selbst von Anbeginn dieser Welt. Was für ein Zeugnis. Ein klares Bekenntnis zu dem, der seit aller Zeit war und zu aller Zeit sein wird. Was für einen Gott haben wir, liebe Gemeinde. Er steht über der Zeit. Er steht über der Geschichte. Er steht über all den Problemen, die wir in unserer Welt hatten, ganz besonders im letzten Jahr, mit all den Themen, die uns auch für dieses Jahr noch Sorge bereiten. Was machen wir Menschen nicht für ein Theater wegen eines Jahreswechsels von 2016 auf 2017? Unser Gott steht weit über der Zeit. Er bestimmt die Geschichte, er bestimmt die Geschicke dieser Welt und er gibt uns Geborgenheit und nimmt uns die Angst vor der Zukunft. Liebe Gemeinde, nun sind wir nicht Johannes der Täufer. Und wir brauchen uns auch nicht unter Druck zu setzen, die Massen mobilisieren zu müssen. Kein Zeuge Jesu, keine Zeugin Jesu kann alles auf einmal sagen, auf einmal wirken, braucht es auch nicht. Unser Zeugnis ist immer Stückwerk und es darf Stückwerk bleiben. Und das sollte uns Mut machen, liebe Gemeinde, zu Zeugen Jesu zu werden. Und dann strahlt etwas ab vom Glanz dieser Herrlichkeit auf unser Umfeld in unserem Alltag. Amen.